Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen herzlichen, schönen guten Abend. Danke für den freundlichen Empfang, die Einführung und danke natürlich meinem Vorredner. Du hast deinen Vortrag begonnen, erstmal über die unterschiedlichen Konnotationen zu sprechen, die das Wort Luxus in unserem Sprachraum hat. Und das gibt mir eigentlich gute Gelegenheit, was ganz Ähnliches gleich zu Beginn zu machen, bezogen auf das Wort, das ich hier in die Diskussion einbringe heute Abend, nämlich das Wort Siegerkunst. Wenn Sie nur das Wort Sieger oder Sieg hören oder wenn Sie nur das Wort Kunst hören, würden Sie wahrscheinlich in beiden Fällen sagen, ja, sind doch eindeutig positive Begriffe. Siegen ist was Schönes, wollen wir überall, wollen wir die Sieger sein, an der Spitze stehen und Kunst ist auch was ganz Tolles und Wichtiges. Jetzt, wenn man aber Siegerkunst hört, ist es nicht so, dass positiv plus positiv super positiv ergibt von der Konnotation, sondern eher hat man das Gefühl, da passt was nicht zusammen. Ich bekam vor ein paar Wochen eine E-Mail von einem Bildhauer aus Düsseldorf, der schrieb, Siegerkunst ein perfides Wort. Ich war mir nicht so ganz sicher, meint das als Kompliment oder als Vorwurf. Ich musste ihm aber auf jeden Fall recht geben, habe mich eigentlich auch gefreut, weil ich wollte natürlich auch ein Wort als Titel haben, wo eine gewisse, ja, vielleicht auch erstmal so ein kleiner Widerhaken da ist oder so ein Unsicherheitsgefühl oder Unbehagengefühl auch entsteht. Das aber vielleicht auch graduell unterschiedlich ist, je nachdem jetzt aus welchem Milieu man selber stammt oder wie stark man vielleicht auch so mit dem lange Zeit in unserer Kultur vorherrschenden Kunstbegriff sich identifiziert oder von ihm infiziert ist. Und meine Hypothese wäre zu sagen, je stärker man Bildungsbürger ist, greifen wir den gerne auch wieder auf, dieses Phantom, desto mehr wird man vielleicht mit diesem Begriff Siegerkunst ein Problem haben. Weil man Kunst dann als etwas versteht, und ich denke, das war für die letzten 200 Jahre, also eben die Epoche des Bildungsbürgertums, wohl ziemlich selbstverständlich, weil man Kunst dann als etwas versteht, was eben nicht was mit Siegen und mit Wettbewerb und mit Gewinnen und mit Bessersein zu tun hat, sondern was sehr aufgeladen ist mit idealistischen Vorstellungen. Dass Kunst etwas ist, wo es eigentlich darum geht, vielleicht an der Welt was zu verändern, zu verbessern, zu kritisieren und auf eine Distanz zu treten zu einem Status quo, zu herrschenden Verhältnissen und dann aus dieser Distanz heraus etwas Neues zu schaffen oder eine Energie zu entwickeln, mit der man eben auch Verhältnisse mehr oder weniger stark verändern kann. Also Kunst ist eigentlich in der ganzen Moderne für uns etwas, was erstmal so ein oppositionelles Grundverständnis hat, was sich also dem Herrschenden, dem Starken, dem, was schon sagen, auf dem Siegertreppchen ganz oben ist, erstmal auch widersetzt. Sagen, wir haben so auch alle natürlich so Bilder vom Künstler im Kopf wie den Bohemien, jemand, der sich nicht kümmert um die Karrierestandards oder um das sagen, Leistungsprofil, was in einer Gesellschaft jeweils vorherrscht. Also insofern Kunst etwas, was mit Siegen überhaupt nichts zu tun hat und viel stärker eben aus so einer Anti-Gegenhaltung heraus sich definiert. Ich könnte jetzt hier auch eine kleine Schiller-Werbepause machen. Ich bin nicht an der Schiller-Universität, wohne aber in Leipzig in der Schiller-Laube. Das ist eine Ausflugsgaststätte des 19. Jahrhunderts für Schiller-Fans und Bildungsbürger, weil direkt daneben Schiller ein halbes Jahr tatsächlich gelebt hat, auch sehr eine Ode an die Freude dort unter anderem geschrieben hat. Und bei ihm gibt es ja so eine der wirklich schlagendsten eigentlich auch sagen Ausführungen zu dem, was aus seiner Sicht Kunst leisten kann, wo wir sagen, das sehen auch, wie Kunst sagen, dieses Veränderungspotenzial hat. Er beschreibt es am Beispiel einer Theateraufführung, sagt, da sind jetzt eben so wie hier heute ganz viele unterschiedliche Menschen, sehen eigentlich alle dasselbe in dem Moment, aber wenn es ein Kunstwerk ist, was sie sehen, dann passiert bei jedem eigentlich was anderes. Der eine kommt in die Theateraufführung, weil er gerade erschöpft ist und Stress hatte mit seinem Partner und kommt wieder gelöst raus. Der andere ist so ein bisschen schlaff und müde, weiß gerade nicht so recht, was er anfangen soll mit sich, kriegt irgendwie eine neue Energie, neue Vorstellung von dem, was er tun kann. Also mit jedem passiert etwas durch die Rezeption des Kunstwerks. Jeder wird verändert und zwar zum Guten verändert. Und das ist eigentlich das, was wir von Kunst eigentlich erwarten. Insofern ist auch die Kunst in der Moderne ja sehr oft in eine gewisse, vielleicht Konkurrenz zur Religion getreten. Wir sprechen ja auch von Kunstreligion, also das heißt, man erwartet von der Kunst Sinnstiftung, Heil, Therapie im weitesten Sinne. Das hat manchmal natürlich auch dann, wenn wir die 200 Jahre der Moderne so überblicken, den einen oder anderen Auswuchs genommen, den wir vielleicht aus heutiger Sicht nicht mehr unbedingt nur sympathisch finden. Gerade so die Heroen der Avantgarde haben es vielleicht mit ihrem Anspruch, jetzt die Welt zu verändern und umzukrempeln, ein bisschen weit zu ernst gemeint. Und da ist die Kunstreligion vielleicht auch durchaus mal zur Kunstideologie geworden. Aber insgesamt könnte man sagen, in den letzten 200 Jahren gab es so diese Grundvorstellung, dass Kunst eigentlich eher so ein Komplement ist zu dem, was sonst so an herrschenden Mächten und Institutionen in einer Gesellschaft eine Rolle spielt. Und jetzt sagt eigentlich der Begriff Siegerkunst, da hat sich was geändert. Oder da gibt es jetzt vielleicht in der Gegenwart eine Form von Kunst, die nicht mehr diesem Paradigma entspricht, dass die Welt eigentlich so von außen her durch die Kunst in irgendeiner Weise verbessert und verändert werden muss. Nämlich, dass es eine Kunst gibt, die sich an Menschen adressiert, die eigentlich gar kein Interesse haben, dass sich die Welt verändert, dass die Gesellschaft eine ganz andere wird, weil sie eigentlich selber ganz gut leben unter den Status Quo-Bedingungen, weil sie zu denen gehören, die Macht haben, die Status haben, die Geld haben, die Ansehen haben, die, ja, man kann es eben so sagen, sollen zu den Siegern der Gesellschaft gehören. Und das wäre, sagen wir mal, so die erstmal soziologische Beobachtung, der dem Buch zugrunde liegt, eben zu sagen, ja, es ist jetzt in den letzten 2-3 Jahrzehnten so eine zumindest eine Gattung, ein Genre von Kunst entstanden. Ich würde auf keinen Fall sagen, alles, was heute als Kunst entsteht, ist jetzt automatisch Siegerkunst, um Gottes Willen. Das ist nur sehr relativ wenig, aber es ist ein neues und sehr wirkmächtiges Genre innerhalb der Kunst, was sich eben jetzt ganz gezielt an die Sieger der Gesellschaft richtet, beziehungsweise eine Art von Kunst, für die sich diese Mächtigen und Reichen besonders interessieren. Und zwar aber eben nicht interessieren, weil sie selber das Gefühl haben, sie bräuchten jetzt ein bisschen Psychotherapie oder müssten ihr Leben ändern, sondern weil sie eigentlich etwas von der Kunst erwarten, was, wenn wir die lange Geschichte der Kunst anschauen, gar nicht so Ungewöhnliches ist. Denken Sie an die ganze Tradition der höfischen Kunst etwa. Da ging es auch nicht darum, dass der Fürst, wenn er einen Auftrag gegeben hat, da einen Saal auszumalen, sich danach irgendwie sinnvoller sein Leben fühlen wollte, sondern er wollte repräsentieren, er wollte vielleicht seinen Status legitimieren oder steigern oder sichtbar machen, er wollte protzen, könnte man vielleicht auch sagen, in deiner Terminologie, indem er jetzt einen berühmten Künstler beauftragt hat, mit teuren Materialien ein sehr opulentes Werk zu schaffen. Und ja, durchaus in diese Richtung, die also vor der Moderne ziemlich selbstverständlich war für als Funktion der Kunst, würde ich sagen, geht das jetzt wieder bei dem, was ich hier Siegerkunst nenne. Jetzt meine ich aber mit dem Begriff nicht nur, dass das eine Kunst ist, die für Sieger ist, sondern meine eigentlich ganz genauso, wenn ich von Siegerkunst spreche, dass die Künstler, die diese Art von Kunst machen, eigentlich auch als Sieger zu titulieren sind. Die sind nicht mehr diese Bohemians und diese armen Poeten und diese vielleicht weltverbessernden Ideologen wie in der Avantgarde, sondern das sind Künstler, die, indem sie jetzt hier von den Reichen und Mächtigen beauftragt und bezahlt werden, selber auch sehr schnell reich werden und ihrerseits sehr oft diejenigen sind, die auch wieder Aufträge vergeben an Subunternehmen, an Mitarbeiter und, und. Sie wissen, ein Jeff Koons hat um die 200 Angestellte, und einige andere der bekanntesten Künstler der Gegenwart stehen da nicht unbedingt sehr weit dahinter. Also der Künstler, der diese Art von Kunst herstellt, für die sich die Reichen und Mächtigen interessieren, hat oft selber heute eher den Charakter eines Unternehmers, eines Managers und kann auch nur dann überhaupt in einem so einen strengeren Sinn Siegerkünstler sein, wenn er in der Lage ist, auch so viel zu produzieren, dass er eine globale Nachfrage befriedigt. Wir haben gerade in den letzten 2-3 Jahrzehnten, also in der Zeit, wo dieses Phänomen der Siegerkunst entstanden ist, ja zugleich dieses Phänomen der Globalisierung. Und es gibt kaum einen Markt, der so global mittlerweile funktioniert wie der Kunstmarkt. Also wo sich vielleicht jetzt noch in den 80er Jahren nur Interessenten aus Europa und den USA gefunden haben, haben sie inzwischen noch Osteuropa und die arabische Welt und die asiatische Welt, alles ist so nach und nach dazugekommen. Und die interessante Beobachtung ist, die man machen kann, dass nur diejenigen Künstler wirklich besonders erfolgreich und teuer sind, die eigentlich unglaublich viel produzieren. Also sprich, die alle auch viel mehr produzieren, als sie jetzt eigenhändig produzieren könnten. Die brauchen diese vielen Mitarbeiter und anderen Firmen und die brauchen vor allem, haben alle das verbindet sie in aller Unterschiedlichkeit, haben alle das eine Werkprinzip, dass sie eigentlich immer in Serien, in Varianten arbeiten. Von Gerhard Richter gibt es, ich weiß nicht, inzwischen mindestens 1000 abstrakte Gemälde, die alle so ein bisschen geschmiert und gerakelt sind. Und von Damien Hirst gibt es hunderte von Bildern, wo einfach nur farbige Punkte draufgesetzt sind. Da können Sie ganz klein mit 6 Punkten, ein bisschen größer mit 30 Punkten, richtig groß mit 300 Punkten kaufen. Und so hat so jeder Künstler eigentlich so eine Methode entwickelt. Anselm Reile, Bilder mit Streifen, gibt es 500, glaube ich, nur immer ein bisschen anders die Farben. Liam Gillig können Sie so meterweise kaufen, die Streifen, je nachdem, wie viel Platz Sie haben. Und also da gibt es also im Einzelnen sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle oder Werkformen, aber sie kommen alle darin überein, dass sie dasselbe in vielen Varianten produzieren. Jetzt würde man sagen, das ist ja weit erstmal ungeschickt. Wir wollen doch eigentlich das große eine Original, möchte doch jeder haben, was unvergleichlich ist. Nee, der heutige Kunstbetrieb in diesem Bereich der Siegerkunst funktioniert so, dass es gerade um Vergleichbarkeit geht und dass gerade das entscheidende die Grundlage für einen Geschäftserfolg ist. Also wenn nämlich ein berühmter Sammler jetzt sich irgendeine Arbeit, sagen wir eben von Damien Hirst, kauft, dann wollen alle anderen Sammler natürlich auch so eine möglichst ähnliche Arbeit haben, damit sie sagen können, ja, ich habe eigentlich dasselbe wie dieser berühmte Sammler, eigentlich bin ich auch auf demselben Level. Und so ist das so eine Art von MeToo-Phänomen. Also ich habe es, der andere hat es, ich will es auch haben. Und so stabilisiert sich das System auch gegenseitig. Das heißt, es führt letztlich dazu, dass die Preise, obwohl eigentlich jeder was ganz Ähnliches hat, steigen. Und eben auch dadurch steigen, dass auch die Prominenz des jeweiligen anderen, der sowas auch schon besitzt, dann auch nochmal sich stabilisierend auswirkt. Und insgesamt so ein Netzwerk eigentlich entstanden ist und das sich eben sukzessive globalisiert hat in den letzten 2 Jahrzehnten und damit eigentlich auch den Markt sehr stabil gehalten hat oder eben dazu geführt hat, dass es immer noch weiter gestiegen ist. Dieses Prinzip der Serie ganz wichtig. Und damit sind wir aber schon beim noch wichtigeren, nämlich was die Siegerkunst ausmacht, nämlich die Preise. Und das ist ja nun tatsächlich das, was auch jetzt nochmal einen Unterschied darstellt, etwa zu der vormodernen Phase der höfischen Kunst. Die war natürlich auch teuer, klar. Einen berühmten Künstler zu beauftragen, das war also schon eine größere Investition nötig. Die waren europaweit begehrt, so ein bisschen ähnlich wie heute vielleicht im Fußball. Ein berühmter Fußballspieler wollen dann eben auch 20 Vereine haben und streiten sich drum. Und so war das natürlich auch. Alle wollten was von Rubens haben. Und entsprechend sind die Preise hoch gewesen. Trotzdem würde ich immer noch sagen, es waren Preise, die irgendwo rational sehr erklärbar waren. Und jetzt bei der Siegerkunst, würde ich sagen, haben wir eigentlich das erste Mal tatsächlich die Situation, dass die Preise, und Sie haben alle natürlich immer jetzt auch in den letzten Jahren von all diesen Rekorden bei Auktionen, Messen und so mitbekommen, dass diese Preise eigentlich eben gerade nicht mehr rational erklärbar sind. Warum soll jetzt ein geraktes Bild von Gerhard Richter, wo es wie gesagt 1000 Varianten gibt, warum soll das 1 Million, warum soll das vielleicht sogar 10 Millionen, warum soll das wie in einzelnen Auktionen 20, 30, 40 Millionen Euro kosten? Hat er an einem Vormittag gemacht. Ist auf einfachster Leinwand, mit einfachster Farbe. Jeder Restaurator wird Ihnen sagen, Vorsicht, in 20 Jahren spätestens ist das nicht mehr brauchbar. Trotzdem, diese Preise werden stabil gezahlt. Und jeder, der diese Preise zahlt, weiß auch, dass er jetzt nichts Einzigartiges hat, dass er nichts hat, was er wahrscheinlich überhaupt nur sicher vererben kann aufgrund der schlechten Haltbarkeit. Und trotzdem werden diese Preise gezahlt. Und es ist tatsächlich auffällig, dass wiederum als eine Gemeinsamkeit eigentlich zwischen allen Formen von Siegerkunst, dass sie immer irgendein Element hat, was erst einmal völlig widerspricht auch der Vorstellung von was Wertvollem, von dem, was man traditionell unter Kunst verstanden hat. Also es ist eben in manchen Fällen so, dass die Sachen erkennbar schnell gemacht sind, erkennbar auch schnell wohl wieder verfallen werden. Es ist in anderen Fällen so, dass es erkennbar banale Sujets sind. Denken Sie an einen Murakami mit seinen Comicfiguren oder auch an viele Sachen von Jeff Koons. Da kann man nicht sagen, da geht es jetzt um die großen Themen und ich kann hier irgendwelche Erkenntnisse haben oder mein wird hier dauernd zu Reflexion angeregt oder irgendwas ist da noch. Das sind ganz banale Sachen. Manchmal sind es obszöne Sujets auch dieser Werke der Siegerkunst. Also es scheint gerade auch darum zu gehen, dass hier extrem viel Geld für etwas ausgegeben wird, wo eigentlich der Gegenwert nicht wirklich erkennbar ist. Da ist so eine Diskrepanz da. Man könnte es auch, wenn man sagen, an einen traditionellen Begriff der Ästhetik anknüpfen will, könnte man sagen, was wir hier vorliegen haben, ist eine spezielle Version eines Erhabenheitseffekts. Das Erhabene wurde eigentlich immer schon, gerade dann auch in der Tradition eben des 18., 19. Jahrhunderts, als das definiert, was sagen, das rational Fassbare, das Begreifliche übersteigt, überschreitet, wo sagen, was unfasslich wird. Und ich glaube, um diesen Erhabenheitseffekt geht es ganz zentral bei Siegerkunst. Und es geht deshalb darum, und da werden wir jetzt wieder bei deinem Begriff von Protz erstmal, es geht darum, dass damit derjenige, der diesen Preis zahlt, eigentlich selber als erhaben erscheint. Weil diejenigen, die mitbekommen, der hat 40 Millionen für dieses Bild gezahlt. Wie geht das zusammen? Die können sagen, dass dieses Unfassliche, dieses Staunen, dass da irgendwas passiert ist, was man nicht verstehen kann, überträgt sich auf die Person. Insofern ist es eine unglaublich starke Machtgeste, die mit dem Erwerb von Siegerkunst einhergeht, weil jemand sich selber eigentlich zu dieser erhabenen, unverständlichen Figur stilisiert. Das kann man jetzt natürlich auf unterschiedliche Art deuten und das ist ganz interessant, wenn Sie mal darauf achten, wenn wieder berichtet wird über irgendeinen Auktionsrekord oder über irgendeinen Sammler oder über, wenn irgendjemand sagen, auch jetzt diagnostisch weit Stellung nimmt zu dem heutigen Kunstbetrieb. Ich glaube, man kann so vier Reaktionen unterscheiden, die aber letztlich alle Deutungen dieses Erhabenheitseffektes sind. Also man kann natürlich sagen, ja, das ist irgendwie ein Mysterium, was da passiert. Und vielleicht ist ja doch, gibt es ja doch einen Grund, ist ja dieser Wert doch da. Und nur ich bin zu blöd und sehe nicht, dass dieses Richterbild völlig klar 40 Millionen wert ist. Ich muss nur ein bisschen länger hinschauen oder muss ein bisschen mich vorher disponieren entsprechend. Ich war neulich in Hannover im Sprengelmuseum, ist die Sammlung neu arrangiert, gibt es einen Raum mit verschiedenen Positionen, abstrakter Malerei, auch eins dieser Richterbilder da, zwei Frauen, ich habe sie extra beobachtet, standen 10 Minuten davor und von links unten und von immer geguckt und geschaut und man hat richtig gesehen, die suchen. Die wussten natürlich auch, das ist eins dieser ganz teuren Bilder. Und alle anderen Bilder in dem Raum haben sie überhaupt nicht interessiert. Nach 10 Minuten sind sie rausgegangen. Aber ich weiß nicht, ob sie es gefunden haben, den Gegenwert sozusagen. Aber man hat gemerkt, nur weil sie wissen, dieser hohe Preis, das hat sie eigentlich dazu gebracht, da jetzt mit so einer Intensität hinzuschauen. Also dieser Verdacht, ein Mysterium sei. Das ist die eine Art, diesen Aha-Effekt zu deuten. Das zweite wäre zu sagen, naja, das ist eigentlich etwas, was man so aus der Ethnologie kennt und unter dem Schlagwort Potlatsch beschrieben hat, sehr oft. Also es geht eigentlich darum, dass jemand jetzt hier das Kunstwerk nur benutzt, was er so teuer kauft, um zu demonstrieren seinen unglaublichen Reichtum. Und man kann Reichtum natürlich viel besser demonstrieren an etwas, wo alle sagen, das ist ja völlig verrückt, dafür so viel Geld auszugeben. Eben 10 Millionen und man hat eine tolle Yacht, würde man sagen, ja, das ist eben Protz oder das gehört zum bestimmten Lebensstil dazu für einen Milliardär. Aber man würde nicht von Potlatsch sprechen. Aber eben so viel Geld für was auszugeben, wo man es überhaupt nicht erkennen kann, was der Gegenwert ist, das ist dann so eine, nochmal in einer anderen Weise eben auch Machtgeste unter Umständen. So kann man das also auch deuten. Man kann es aber auch sagen, das ist einfach ein Menitekel. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass in unserer Gesellschaft grundsätzlich irgendwas kaputt gegangen ist, dass der ganze Kapitalismus und der Kunstmarkt sorgen als Sinnbild dafür aus dem Ruder geht und das ganze System muss eigentlich bald zusammenbrechen. Das ist eine riesige Blase und dieses Jahr, nächstes Jahr, in 5 Jahren spätestens sind wir sorgen alle nur noch unter dem Schutt dieser einstürzenden Welt begraben und das ist das alarmierende Vorzeichen dafür. Auch so kann man es deuten. Und natürlich als Viertes, wenn Sie vielleicht jetzt eher aus einer sozialdemokratischen Tradition kommen, kann man auch sagen, das ist einfach ein Skandal, dass es Leute gibt, die so viel Geld haben und denen nichts Besseres einfällt, als dafür irgendwie so ein komisches Kunstwerk zu kaufen und anstatt, dass sie irgendwas für die Gesellschaft Sinnvolles tun. Das sind so 4 Deutungen, aber eigentlich alles Versuche, noch so sekundär zu rationalisieren, was da eigentlich passiert, wenn jemand so viel Geld für etwas ausgibt, wo man es nicht erkennen kann, um eben so diesen Erhabenheitseffekt zu rationalisieren. Und jetzt wäre hier so eine Stelle, wo wir nochmal über Protz und über Luxus reden können, weil ich glaube, für denjenigen, der jetzt tatsächlich diesen Kauf vollzieht, kann beides eine Rolle spielen. Protz haben wir schon gesagt, der will natürlich angeben, der will einschüchtern, der will selber diese erhabene Figur sein. Aber vielleicht geht es ihm ja auch darum, noch so eine spezifische Erfahrung zu machen. Und eben gerade auch selber es zu genießen, jetzt hier einmal was zu tun, was eben nicht vernünftig ist, was nicht schon von vornherein einen bestimmten Zweck hat, sondern einmal sich auch als diese exzentrische Figur zu spüren. Und gerade wenn man vielleicht eben superreich ist und wo es eben auch dazugehört, dass man die 600 Quadratmeter Wohnung hat und die Yacht hat und alles hat, wo man eigentlich gar nie etwas als Luxus so erfährt und alles so zum eigenen Lebensstil und Standard dazugehört und bestenfalls Komfort ist, aber eben auch ein selbstverständlicher Komfort, da ist dann plötzlich eben der Kauf eines solchen Bildes vielleicht fast die einzige Chance für so jemand, sagen wir aus der Milliardärszene, eine Luxuserfahrung zu machen. Ähnlich diesem Bettler, bei dem reichen die 50 Mark, um dann das Taxi zu nehmen statt dem Bus. Und jemand anders muss halt schon ein paar Millionen hinlegen, um dieselbe Erfahrung zu machen. Also da könnten wir fast wie mit Marx die Reichen bedauern. Dass sie sagen, sehr viel mehr aufwenden müssen, um dieselbe Erfahrung zu machen, als jemand, der sagen, viel, viel weniger zur Verfügung hat. Also ich glaube, wenn man jetzt im Einzelfall gucken würde, würde man natürlich viele finden, die jetzt hier auf dem Kunstmarkt in diesem Bereich einsteigen, denen es sicher vor allem um Protz geht. Aber ich glaube, es geht bei vielen auch um diese Luxuserfahrung. Es geht bei vielen um beides in einem vielleicht auch ungeklärten Verhältnis. Man kann das vielleicht, wenn man die fragen würde, würden sie erstmal gar nicht wissen, was man von ihnen genau erfahren möchte und würden sich dann vielleicht auch erst klar machen, wie das anteilig zusammenhängt. Aber ich denke mal, grundsätzlich kann man diese beiden Motivationen auch jetzt einen solchen Kauf zu tätigen, kann man diese beiden Motivationen immer wieder finden. Luxus versus Protz. Und man kann sie natürlich auch nochmal, es geht nicht nur um das Besitzen, es geht sicher auch oft, gerade wenn es um Kunst geht, nochmal auch speziell um den Akt des Kaufens. Also es kann sein, dass jemand in dem Moment, wo er das kauft, denken Sie an eine große Versteigerung, wo es dann auch wirklich so was, ja, wirklich was Exaltiertes an sich hat, und da sind noch drei Bieter und die, da geht es dann in Millionen Schritten aufwärts bei irgendeinem einem großen Werk, und dann ist man derjenige, der sozusagen den Zuschlag kriegt, und dem wird man vielleicht auch überwältigt von der Summe und muss nochmal sich klar machen, was man da jetzt getan hat, und das ist sozusagen die Intensivierung noch des Irrationalen, also in dem Moment ist es vielleicht reine Luxuserfahrung, man macht was völlig Verrücktes. Und wenn es dann irgendwann zwei Wochen später geliefert wird und man überlegt, jetzt hat man mal die erste Party, wo man allen Gästen dann diese Neuerwerbung zeigen kann, dann ist es Protz. Insofern kann also auch in verschiedenen Phasen des Besitzens das auch nochmal eine andere Dimension eher haben. Was wir aber daran sehen, ist, dass diese hohen Preise, denke ich, aber für alle jetzt an dem System irgendwie Beteiligten eine entscheidende Rolle haben. Eben wohlgemerkt nicht nur für die, die diese Preise zahlen, sondern für uns als Publikum vor allem. Auch wie gesagt, wir erleben das als was Erhabenes, als was Unverständliches. Wir müssen das irgendwie rationalisieren, irgendwie damit klarkommen. Und diese Preise sind eben so hoch, dass wir in dem Fall, dass man nicht mehr sagen kann, das ist eine Nebensache. Wir können nicht sagen, ach ja, das ist jetzt so ein Bild von Mark Roskow und jetzt schaue ich mir das irgendwie an. Sondern ich weiß immer schon, das hat 70 Millionen gekostet und das 20 und das 30 und das ist so tief drin, dass der Preis, die Wahrnehmung so kodiert, oder die zwei Frauen, von denen ich erzählt habe, in Hannover im Museum vor dem Richterbild, die wären da nicht 10 Minuten gestanden und hätten auf jedes Detail geguckt, wenn sie nicht gewusst hätten, das ist einfach so teuer. Also der Preis ist Teil des Werkes geworden, kann man sagen. So wie natürlich wichtig ist zu wissen, wer ist der Künstler oder wie ist der Titel von dem Werk. Das sozusagen prägt alles Weitere, was Sie dazu denken, was Sie dazu empfinden, ganz entscheidend. Und das hat aber jetzt wieder andere Konsequenzen. Nämlich es hat zum Beispiel die Konsequenz, dass natürlich das Museum als ein Ort, in dem wir in der ganzen Moderne so mustergültig Kunst rezipiert haben, interesselos, so ein bisschen in die Defensive geraten ist. Klar, in dem Fall von dem Richterbild weiß jetzt das Publikum im Allgemeinen um die hohen Preise, denkt sie immer schon mit, aber es sind auch viele Werke im Museum, die sind so unikathaft, dass sie überhaupt in dem Sinn keinen Marktpreis haben. Oder dass es liegt Jahrzehnte zurück, dass das letzte Mal vielleicht irgendwie ein Werk eines Dürer, eines Raphael überhaupt auf dem freien Markt war. Also wir wissen eigentlich gar nicht, was das kostet, was das wert ist. Man vermutet sehr viel, aber irgendwie, es ist so ungenau. Man kann es nur so sich vage vorstellen, während eben bei so einem zeitgenössischen Künstler kann man das sehr genau sagen. Und im Museum aber eben ist die große, die Prämisse des Museums ist, dass die Werke dort nicht als Ware präsentiert werden. Dass also da steht nie daneben, was war der Erwerbspreis. Und da ist auch klar, was einmal im Museum landet, darf nicht wieder auf den Markt zurückgehen. Also ist so, früher hätte man gesagt, das ist erlöst davon, Ware sein zu müssen. Heute ist es eben eher eine Hypothek geworden für Werke, dass sie nicht sorgen durch einen hohen Marktpreis nochmal so einen Erhabenheitseffekt auslösen können. Also ganz hart gesagt, im Museum ist die Kunst ein bisschen impotent. Das ist so die Vorstellung, die sich heute zunehmend eigentlich so durchsetzt, weil es ja fehlt dieser Faktor, der es erst eigentlich aufregend macht, nämlich dass dann irgendein Rekordpreis dafür gezahlt wurde. Und damit ist aber sozusagen insgesamt auch diese ganze Idee des Umgangs mit Kunst, für den auch das Museum stand, so etwas in die Defensive geraten. Eben die Vorstellung am besten, das intensivste Kunsterlebnis hat der sie eben auch jetzt nicht besitzt, der sich nicht kümmern muss um den Erhaltungszustand und darum, wem er es mal vererbt und ob es vielleicht gestohlen werden kann und so. Das war ja so immer die bildungsbürgerliche Argumentation gegen das Besitzen, gegen das Haben, gegen das ganze Kommerzielle drumherum. Und sagen, das Museum ist dieser vornehme Ort, wo wir davon erlöst sind, uns darum Gedanken machen zu müssen. Aber das ist eben heute jetzt diese ganzen Fragen des Besitzens drängen sich in den Vordergrund über die Preise, weil man will natürlich auch immer wissen, wer hat jetzt hier eigentlich so viel dafür gezahlt? Also plötzlich sind eben auch diese Personen, die das besitzen, die sich dafür interessieren, sehr zentral geworden. Und damit ist insgesamt in den letzten zwei Jahrzehnten so ein Statuswechsel passiert innerhalb der Figuren des Kunstbetriebs, dass eben der Sammler jetzt eigentlich zur Leitfigur geworden ist und nicht mehr der Rezipient. Also nicht mehr derjenige, der eben sich jetzt da hingebungsvoll hinstellt und hofft, dass irgendwas in seinem Austausch mit dem Kunstwerk passiert und der das, was dann passiert, niederschreibt in einer wunderschönen Interpretation oder in einem Gedicht oder in einem Reisebericht oder so. Das war lange Zeit die Leitfigur. Jetzt ist die Leitfigur viel eher der Sammler bzw. derjenige, der einfach das viele Geld gezahlt hat. Das ist die Autorität. Und dann sagt man, ja, das ist ein Urteil, wofür der Geld ausgibt. Das ist das Entscheidende. Ein Kritiker, Theoretiker kann viel schreiben und kann heute das schreiben und morgen was ganz anderes. Das ist eigentlich keine Geste, der wir so viel Autorität zumessen, wie wenn jemand sagt, oh, dafür zahle ich jetzt 1 Million. Boah, das ist was, da hat jemand ein Opfer gebracht. Hat sich das tatsächlich ziemlich stark schon verlagert und Sie finden heute selbst in großen Zeitungen kaum noch eine Ausstellungsrezension, wo nicht irgendwo der Kritiker, die Kritikerin dann schreibt, ja, und ähnliches Werk hat gerade im letzten Jahr so und so viele Millionen gebracht. Damit ist bewiesen, Ausstellung ist wichtig. Es wird nicht versucht, das nochmal vielleicht zu erklären, kunsthistorisch oder aus der eigenen Erfahrung heraus, die man macht, sondern die Macht der Preise zeigt sich eben auch daran, dass sie den Diskurs ersetzen oder die ganze Sphäre des verbalen Beurteilens von Kunst mehr oder minder ersetzen. Das heißt aber in der Konsequenz, dass die Kunst, diese Art von Kunst, die so stark über Preise definiert ist, eigentlich sich annähert anderen Produkttypen, die ebenfalls sehr teuer sind, die was Exklusives an sich haben. Also teuren Designermöbeln zum Beispiel oder teurer Mode, Sachen, die oft ja auch Limited Editions sind, natürlich auch diesem Prinzip der Serialität arbeiten, also wenn der eine die Handtasche hat, will der andere die natürlich auch haben, möglichst gleich oder ähnlich. Also da gibt es dann plötzlich eben erstaunliche Nähen zwischen Kunstwerken und Markenprodukten, man würde jetzt unphilosophisch sagen aus dem Luxussegment, also aus einem eben durch Exklusivität und hohe Preise auch gekennzeichneten Bereich. Wobei natürlich kaum mal jetzt ein Luxusprodukt dieser üblichen Branchen in die Regionen kommt, wie so ein Werk der Siegerkunst. Insofern wäre innerhalb dieses Bereichs die Kunst das absolut Top-Luxusprodukt schlechthin. Das heißt aber eben auch wiederum, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, dass sich die Rolle und das Selbstverständnis der Künstler sehr ändert, die solche Produkte sozusagen herstellen, dass sie sich tatsächlich auch in ihrem ganzen Selbstverständnis, über die Arbeitsform haben wir schon kurz gesprochen, annähern eben jetzt einem Designer, einem Architekten, einem Modeschöpfer, also Leuten, die eben auch manufakturartig ihre Dinge herstellen lassen, die genauso dann vielleicht innerhalb ihres Bereichs als Global Player auftreten können, die aber eben überhaupt nichts mehr eigentlich mit dem Bild vom Künstler zu tun haben, wie wir es eben jetzt die letzten 200 Jahre üblicherweise hatten. Also alles, was mal Geniekult war, wo der Künstler sich in irgendeiner Form als besonders begnadet oder begabt gesehen hat und deshalb auch seinen Werken zugetraut wurde, dass sie wiederum eine besondere Heilskraft oder Sinnstiftung entfalten, das ist alles hier völlig weg. Und es gibt vielleicht nur noch eine andere Art oder eine neue Art von Transzendenzversprechen bei diesem Typ von Künstler. Nämlich, wenn er selber wirklich es schafft, zur absoluten Marke zu werden. Das ist sozusagen die Chance, unsterblich zu sein. Also Sie wissen, es gibt immer noch Versace-Mode zu kaufen, obwohl Versace schon tot ist. Und ich würde mal prophezeien, Sie können auch in 2 Jahrhunderten noch neue Arbeiten unter dem Namen Jeff Koons kaufen. Aber mit ihm hat es da nichts mehr zu tun. Danke.